Amen. Ja, Herr. Amen. Herr, wir beten, dass wir durch Glauben leben. Herr, ja, wir beten, dass du unseren Glauben sogar vollendest, Herr. Amen. 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 Ja, es ist so gut, dass wir gehört haben hier, die Überschrift hier in der Gliederung, der Beweis des Glaubens, der in Zion zum Ausdruck kommt. So gut. Es braucht so viele Beweise des Glaubens. Ja. Der Herr möchte, dass unser Glaube erprobt wird und sichtbar wird. Und das sehen wir auch, wenn wir weiterlesen in Vers 7, in Hebräer 13, da heißt es, denkt an die, die euch führen, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und sie haben nicht nur das Wort Gottes gesagt und gepredigt und darüber geredet, sondern hier heißt es, schaut das Ergebnis an. Schaut das Ergebnis ihres Wandels an. Ja. Und ahmt nicht ihren Worten nach, sondern ahmt ihren Glauben nach. Ja, so gut. Ja, die vor uns gegangen sind, die hatten so ein Ergebnis ihres Wandels. Der Glaube war echt, war wirklich. Ja, man konnte etwas sehen, was dabei herausgekommen ist. Man hat Ergebnisse gesehen. Und so einen Glauben, den wollen wir nachahmen. Ja. Dafür sind wir hier. Amen. Ja. Weiter heißt es nämlich in Vers 9, lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren umhertreiben. Und ich bin so dankbar, dass wir hier auf der Konferenz nicht einfach nur verschiedenartige Lehren hören und uns damit beschäftigen, sondern dass wir wirklich zugerüstet werden, durch den Glauben zu leben. Und nicht nur durch den Glauben zu leben, sondern den Glauben zu vollenden. Ich fand es so wichtig, diesen Fokus immer wieder zu haben. Ja, der Herr möchte uns vollenden. Er möchte die Gemeinde vollenden. Es muss immer wieder vor meine Augen gemalt werden. Und Hebräer 13, das letzte Kapitel in Hebräerbrief, setzt auch nochmal so einen Schwerpunkt darauf, dass wir vollendet werden. Ja, wir haben es schon gesehen, in Kapitel 12 geht es um die Vollendung, aber auch nochmal in Kapitel 13. Wir hatten die Verse schon gelesen, in Vers 20 und 21. Da heißt es nämlich, dass der Gott des Friedens, dass er uns vollende in jedem guten Werk, seinen Willen zu tun und in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ja. Und Hebräerbrief ist so eine Ermutigung, nicht nur anzufangen zu glauben, sondern auch bis zum Ende zu laufen. Und dafür gibt uns Hebräer 13 auch noch einige weitere praktische Punkte, die sehr wichtig sind für uns. Wenn wir die Verse lesen in Hebräer 13, wir sehen, es geht sehr viel um die Priesterschaft. Ja. Beispielsweise, wir hatten vorhin in Vers 9 gelesen und die folgenden Verse. Dort heißt es, okay, wir sollen uns nicht umhertreiben lassen von fremden Lehren, sondern in Vers 10 heißt es, wir haben einen Altar. Das steht so im Kontrast. Ja, auf der einen Seite spricht er von den vielen Lehren und auf der anderen Seite in Vers 10 sagt er, wir aber haben einen Altar. Und das ist so wichtig in der Gemeinde. In der Gemeinde, in Zion, soll der Altar im Zentrum sein. Ja, soll die Anbetung, die auf dem Altar im alten Bund geschehen ist, soll auch im neuen Bund bei uns soll so ein Fokus sein. Ja. Und es ist so gut, dass Hebräer 13 uns auf diesen Fokus noch einmal hier hinweist. Ja. Wir haben einen Altar. Und zwar von denen zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Und es zeigt, ja, damals im alten Bund gab es schon einen Altar, einen physischen Altar. Da gab es physische Opfer, physische Speisen. Aber heute haben wir einen geistlichen Altar. Heute haben wir die geistliche Wirklichkeit. Und zwar von Jesus Christus. Jesus Christus ist das wahre Opfer. Er hat alles erfüllt, was die Schrift sagt. Ja. Und darum geht es heute. Ja. Heute soll in unserem Herzen dieser Altar sehr wichtig sein. Ja. Und deswegen heißt es dann auch in Vers 15, ja, weil der Altar an sich ist leer. Auf dem Altar muss etwas dargebracht werden. Ja. Ohne die Opfer, die auf den Altar kommen, bringt der Altar nichts. Ja. Und deswegen sagt er hier in Vers 15, lasst uns also durch ihn, durch Jesus Christus, Gott beständig ein Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja. Dafür wollen wir zusammenkommen. Wir wollen zusammenkommen, damit Gott beständig ein Lobopfer bekommt. Damit Gott beständig angebetet wird in seinem Haus. Und das ist nicht nur von ein oder zwei, sondern von jedem Einzelnen. Das sagt Hebräerbrief hier zu jedem von uns, dass uns durch ihn Gott beständig ein Lobopfer darbringen. Ja. Es ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja. Eine Frucht soll aus unserem Leben, aus unserem Wandel hervorkommen, und die sollen wir Gott als ein Lob, als ein Opfer, als ein geistliches Opfer darbringen. Ja. Und wir sehen im Alten Bund, in 3. Mose, sehen wir, es gab verschiedene Opfer. Es gab 5 Hauptopfer. Und hier spricht Paulus, oder der Hebräerbrief spricht von dem Lobopfer. Und das Lobopfer, das Wort kommt auch in der griechischen Bibel im 3. Buch Mose an einer Stelle vor. Und zwar, das ist in 3. Mose 7, Vers 12. Genau, das lese ich noch vor. 3. Mose 7, Vers 12. Da heißt es, von dem Friedensopfer, wenn er es zum Lob opfern will, so bringe er zu seinem Lob Schlachtopfer hinzu, ungesäuerte Kuchen, mit Öl angerührt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt und eingerührtes Feinmehl für mit Öl angerührte Kuchen. Und das hat mir so gezeigt, ja, dieses Lobopfer, das ist so ein Opfer, wo so viel Speise da ist. Speise für jeden. In allererster Linie Speise für Gott, aber auch sehr viel Speise für die Priester. Und möchte Gott in uns wirken, nämlich dass wir, wenn wir kommen, dass wir so viel Speise hineinbringen in sein Haus. Ja. Wir brauchen diese Speise. Ohne diese Speise, ohne diese Stärkung, werden wir das, was wir bisher gehört haben, nicht wirklich verwirklichen können. Ja. Wir brauchen die beste geistliche Nahrung. Und die beste geistliche Nahrung ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die vielen geistlichen Opfer der Geschwister höre, der Mitpriester höre. Das stärkt meinen Glauben, das bringt mich voran. Ja, es ist wirklich gut. Und hier gibt es so eine Fülle an verschiedenartiger Speise. Ja, ungesäuerte Kuchen, ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt, ist so gut. Es ist so ein reiches Buffet, was wir mitnehmen können, was wir mitbringen sollen sogar in das Haus Gottes. Ja. Und ja, deswegen, ich bin dem Herrn dankbar, dass er uns hier am Ende von Hebräer 13 nochmal auf diese wichtigen Punkte noch einmal den Fokus leitet. Ja. Amen.
Ja, der Herr möchte wirklich sein Werk in uns vollenden. Und Hebräerbrief ist kein Buch für den Anfang, es ist ein Buch für die Vollendung. Wir haben in Hebräer 11 gesehen, am Ende, Gott hat etwas Besseres für uns zuvor ersehen, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Der Herr ist dran, sein Werk zu vollenden. In dieser Welt, wir sehen, der Teufel ist auch drauf und dran, seine Sache zu vollenden. Aber parallel dazu ist der Herr jetzt dran, sein Werk zu vollenden. Lob den Herrn. Es ist ein ein unerklärlicher Segen, in der Zeit der Vollendung zu leben. Man sieht, alles kommt zur Reife. Wir leben in dieser Zeit der Vollendung. Und in dieser Zeit der Vollendung möchte Gott, wie wir gehört haben, etwas für sich haben. Und was er haben möchte, ist dieses Ziel des unerschütterlichen Reiches. Ein unerschütterliches Reich gebaut mit Gläubigen. Doch was sehen wir heute oft? Wir sehen sehr viel Erschütterung und Zerfall unter uns Gläubigen. Also so viel Spaltung wie unter den Gläubigen, das ist unfassbar. Du kannst nicht mal mehr zählen, wie viel Zerfall und Zerspaltenheit es gibt, wie viele Gruppen und Namen es gibt. Es ist unzählbar. Das ist wirklich eine Schande und zeigt, Herr, wo ist das unerschütterliche Reich? Und wie kommt es hervor? Und ich denke, in dieser Zeit hat uns Gott klar gezeigt, es kommt mit diesem Glauben, dass wir ihn einsetzen, diese Priesterschaft zu verwirklichen. Und die Verse in Kapitel 13, 1 bis 6, die zeigen mir sehr praktisch, wie das unerschütterliche Reich aussieht. Die Bruderliebe bleibe bestehen. Wenn die fehlt, dann fällt alles auseinander. Ja, wenn wir die Geschwister und die Brüder nicht mehr lieben und in unserem Herzen diesen Platz für die Geschwister haben, was wird passieren? Es wird auseinanderfallen. Am Ende werden aus Brüder Feinde. Aber der Herr will ein unerschütterliches Reich empfangen. Und als erstes sagt er, die Bruderliebe bleibe bestehen. Jetzt ist die Frage, wie können wir die Bruderliebe bekommen? Wer liebt alle Brüder? Philipp, liebst du alle Brüder? Bist du so einer? Egal wie jemand ist, egal was er macht, du liebst diesen Bruder, du liebst alle Geschwister. Ist das deine Veranlagung? Das ist der Punkt. In uns selbst sind wir so begrenzt. Ja, man liebt die, die einem ähnlich sind. Das ist der Grund, warum es auch so viel Spaltung gibt. Und wenn was vorfällt, dann ist es vorbei, ja. Aber der Herr in uns, wenn wir den Glauben benutzen, haben wir einen Weg. Und der Weg, den der Herr uns so klar gezeigt hat in den letzten Jahren, ist diese Priesterschaft. Manchmal weiß man vielleicht nicht, wie kann ich Christus ergreifen? Wie soll ich denn den Herrn nehmen, um so ein Mensch zu werden wie Hebräer 13, Vers 1 bis 6? Ja, wie soll ich in diesen Punkt reinkommen, die Bruderliebe auszuleben? Wohin will ich mich wenden? Und das, wo der Herr uns hinwendet, ist zu sich selbst, zum Beispiel als dieses Friedensopfer. Es ist erstaunlich, gerade beim Friedensopfer, was bekommt der Priester zu essen? Die Brust. Da, wo die Liebe sein soll. Und das sagt der Vers 9 und Vers 10 von Hebräer 13, sagt einerseits, lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren umhertreiben. Wenn ich mich nur mit Lehre beschäftige, wie verstehst du das Wort und du das Wort? Am Ende werde ich die Brüder nicht mehr lieben. Das Gegenteil kommt raus. Der Buchstabe tötet, sagt Paulus. Wenn wir uns nur um die Lehre drehen und wie ist unser Verständnis? Wir werden dieses unerschütterliches Reich nicht bauen können. Und das sehen wir überall. Man studiert Theologie. Man studiert Gott, man studiert die Schrift und am Ende, was kommt raus? Spaltung. Man kann sich nicht mehr vereinen. Selbst wenn man sogar die gleiche Lehre hat, schafft man es nicht, sich noch zu vereinen. Woher kommt das? Weil die Lehre, sagt er, wird unser Herz nicht festmachen. Lasst euch nicht durch verschiedenartige fremde Lehren umhertreiben. Solange wir nur in diesem Bereich der Lehre bleiben, du bist immer hin und her getrieben. Heute stimmt das, dann gibt es eine neue Erkenntnis, du hast irgendeinen YouTube-Prediger gefunden, dann stimmt das, dann bist du in die andere Richtung getrieben. Nach 5 Jahren siehst du, das war's auch nicht, bist du wieder dorthin getrieben. Das ist ein Elend, das zu sehen. Und woher kommt es? Es kommt daher, dass man sich mit Lehre beschäftigt, mit der leeren Lehre. Lasst euch nicht dadurch umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade festgemacht wird. Und was macht wirklich fest? Dann sagt er, nicht durch Speisen. Das heißt, die Speise, die ich als Christ, als Priester zu mir nehme, entscheidet darüber, wie fest mein Leben ist mit dem Herrn und wie sehr der Herr in mir wachsen kann. Speise ist für das Wachstum da. Und das unerschütterliche Reich kann nur durch das Wachstum des Lebens in uns hervorkommen. Wir hatten diese Versammlung über das unerschütterliche Reich. Nach der Versammlung ging ich raus und draußen war ein großer Streit. Aber nicht unter Erwachsenen, sondern unter Kindern. Warum? Weil Kinder streiten. Sie haben sich eine halbe Stunde später alle wieder vertragen. Ja? Aber wenn wir kindlich bleiben und im geistlichen Leben Kinder bleiben, dann werden wir immer Streit haben. Aber wenn wir wachsen durch Speise, durch gesunde Speise, dann wird es fest, was der Herr mit uns bauen kann. Wir brauchen wirklich die richtige Speise. Nicht Speisen, wovon keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Diese ganze Lehre, wir haben vor ein, zwei Jahren Geschwister kennengelernt, die eine Schwester hat gesagt, sie hat Regale voll Lehre, voll Bibelauslegung zu Hause gehabt. Und irgendwann hat sie gemerkt, es hat ihr nichts genützt, jahrzehntelang. Es hat sie nicht festgemacht. Sondern was sollen wir machen? Vers 10, wir haben eine Bibliothek, wir haben ein Predigerseminar, wir haben einen Altar. Wir haben einen Altar. Amen. Von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Wenn du alle Baupläne vom Haus Gottes in der Schrift anschaust, was steht im Zentrum? Der Altar. Wenn du den Tempel von Hesekiel anschaust, es ist ein Quadrat, und du ziehst eine Diagonale durch diesen Tempel, Sultan weiß es ganz genau, was steht im Zentrum? Der Altar, und sehr groß. Warum? Weil es Gott um diese Speise geht. So, wir sehen, im alten Bund gab es einen Altar, im neuen Bund gibt es immer noch einen Altar. Paulus sagt nicht, sie hatten einen Altar, er sagt, wir haben einen Altar. Nicht wie die Katholiken, irgendein furchtbares Ding oder was. Nein, wir haben einen Altar, auf dem es was zu essen gibt. Und das steht im Zentrum von Gottes Haus. Das ist nicht unsere Vorstellung. Ja, ich glaube, sowas hört man nicht so viel. Und vielleicht sträubt sich in einem was dagegen. Okay, ja, weil wir so viel Lehren manchmal auch haben. Und doch, was sagt das Wort? Einfach das klare Wort des Herrn sagt, wir haben einen Altar. Und für wen ist dieser Altar? Er ist für die Priester. Und Paulus sagt klar, wir Gläubigen, wie auch Petrus hat es auch gesagt, wir sind Priester und Priester haben eine Speise zu essen vom Altar. Das sind diese Opfer. Nicht Tieropfer, wir bringen keine Tiere mehr. Aber Petrus erwähnt im 1. Petrus 2, es gibt geistliche Opfer. Und heute ist Christus die Erfüllung dieser geistlichen Opfer. Das sehen wir in den nächsten beiden Versen. Vers 11 sagt, er begründet, wie kommt Paulus zu der Überzeugung, dass wir immer noch einen Altar haben und Opfer essen? Christus als die Opfer essen. Er sagt, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester ins Allerheiligste getragen wird für die Sünde, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Das ist im alten Bund. Dann sagt er auf einmal, darum hat auch Jesus. Warum redet er jetzt vom Herrn? Weil der Herr ist die Erfüllung. Wir machen nicht solche komischen Sachen oder dunklen Sachen wie die katholische Kirche, die von Opfern reden und furchtbare Dinge meinen. Überhaupt nicht. Damit hat das Wort hier nichts zu tun. Kein Katholizismus hier, ja? Nichts mit irgendeiner Messe oder was. Nein. Sondern hier das Wort redet, Jesus ist dieses wahre Opfer. Diese Leiber der Tiere, das war am Versöhnungstag, ja. Und jetzt sagt er, darum hat auch Jesus. Das heißt, er ist die Erfüllung. Damit er das Volk durch sein eigenes Blut heiligte, draußen vor dem Tor gelitten. Es ist eine wunderbare Offenbarung hier. Der Herr ist die Erfüllung von diesem Opfer, das Versöhnung schafft zwischen Gott und seinem Volk. Das ist, was diese Stelle zeigt. Und wenn der Herr diese Erfüllung ist, ist er bestimmt auch die Erfüllung aller anderen Opfer. Jeder Christ glaubt, der Herr ist die Erfüllung vom Übertretungsopfer, vom Sündopfer. Es glaubt jeder. Ja? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Herr sieht ja nicht aus wie ein Lamm. Aber der Herr ist die Erfüllung von diesem Lamm, was für die Sünde geschlachtet wird. Und auch hier sagt Paulus, Jesus ist die Erfüllung von diesem Sündopfer. Aber bestimmt ist der Herr nicht nur die Erfüllung vom Sündopfer, sondern auch von allen anderen, die im Alten Bund beschrieben werden. Und das bringt uns zur Vollendung, wenn wir diesen Christus im Glauben lernen zu ergreifen. Wie gesagt, wenn uns die Liebe fehlt, was für einen Christus brauchen wir? Wir brauchen Christus als unser Friedensopfer. Dem Herrn zu sagen, Herr, du bist mein Friede. Wie sollen wir Frieden haben mit allen Heiligen? Wir müssen uns zum Herrn wenden, auf ihn stützen und sagen, Herr, du bist unser Friede. Ist das nicht was Wunderbares? In uns selbst haben wir keinen Weg, aber wir können den Herrn nehmen. Amen. Und Gottes Ziel ist so hoch, Vollendung. Kannst du dir das vorstellen? Vollendung. Alle sollen gleich werden dem Herrn. Dienen wie der Herr. Dienst du wie der Herr, Philipp? Ich diene auch noch nicht wie der Herr. Aber der Herr möchte uns vollenden. Der Herr möchte, dass wir ihn nehmen durch den Glauben und sagen, Herr, ich nehme dich jetzt in Anspruch, um zu dienen. Herr, ich nehme dich jetzt in Anspruch, um umgewandelt zu werden in einen anderen Menschen. Nicht mehr so hart, nicht mehr so natürlich und eng und krumm, sondern Herr, ich brauche dein feines Menschsein. Speiseopfer ist feinstes Mehl. Wer von uns ist so fein? Aber lass uns durch den Glauben den Herrn nehmen. Sagen, Herr, ich nehme dich als mein wunderbares Speiseopfer. Und das ist Speise. Und wenn wir das machen, dann nicht nur, dass wir den Herrn im Glauben in Anspruch nehmen und erfahren, sondern dann sagt er in Vers 15, und dann lasst uns also durch ihn, nicht durch uns selbst, sondern durch ihn Gott beständig ein Lobopfer darbringen. Amen. Jetzt möchte Gott, dass wir es auch darbringen. Und das ist die Frucht der Lippen. Hier Lobopfer, man könnte meinen, okay, ich komme am Tag des Herrn und ich setze mich hin und ich sage, Vater Gott, ich lobe dich. Ist das das Lobopfer? Aber es ist doch ein Lobopfer. Vielleicht ist es ein Lob, aber noch nicht ein Lobopfer. Weil wenn es um ein Opfer geht, dann musst du was haben. Da muss was drin sein. Es kann nicht nur von den Lippen kommen. Ein Lobopfer, es muss eine Substanz dazu geben. Es muss ein Grund dafür geben. Ja, du kannst ein Lob kannst du bringen, aber ein Lobopfer kannst du nicht nur so bringen. Und dann sagt er, das ist die Frucht der Lippen. Es ist etwas gewachsen. Es ist eine Frucht in diesem Lob. Also wenn wir Gott loben und es ist eine Frucht dabei, es ist ganz anders, wie wenn wir nur Gott loben, weil wir wissen, dass er viel für uns getan hat und dass wir ihn loben sollen. Ja? Als die Israeliten auf der anderen Seite vom Roten Meer standen und Gott gelobt haben, da war was dahinter bei diesem Lob. Das war nicht nur Gott, wir loben dich aus Tradition, ja. Am Sonntag loben alle Christen Gott, aber viel aus Tradition. Es ist nur von den Lippen. Ist Gott damit zufrieden? Will Gott nicht sagen, habe ich dir nicht mehr gegeben? Wo ist das Opfer? Wo ist der Grund, wo ist die Substanz von diesem Christus, den ich dir gegeben habe? Und so möchte Gott auch heute, dass wir nicht ein leeres Lob haben, sondern einen Stier in unserem Lob haben. Eigentlich dieses Wort hier heißt Frucht der Lippen, aber es ist von Hosea 14. Und dort heißt es wörtlich, die Stiere meiner Lippen. Also das steht wirklich in Hosea 14, Vers 2, ja. Und Vers 3. Wir bringen dir die Stiere unserer Lippen. Das heißt, es muss etwas dazugeben. Einen Grund dafür, eine Substanz. Amen. Und das macht Gott uns Gott wohlgefällig. Herr Jesus Christus. Das ist so ein Weg, diese Priesterschaft. Es soll für uns nicht eine Sache der Lehre sein. Wenn wir es zur Lehre machen, am Ende werden wir uns streiten und uns spalten. Das haben wir selbst erlebt. Manche wollten nur eine Lehre draus machen, haben nur gestritten und am Ende hat man sich getrennt. Aber die gesagt haben, ich möchte nicht die Lehre, ich möchte die Wirklichkeit, ich setze meinen Glauben ein, sind fest geworden. Und das ist es, wie der Herr uns vollendet. So lasst uns wirklich noch mehr Stiere auf unseren Lippen haben. Wenn wir zum Fest kommen, das wird uns festmachen. Fest wird es festmachen. Nicht die Lehre. Lobt den Herrn. Ich kann und ich glaube, jeder, der es angefangen hat zu praktizieren, kann bezeugen, der Priesterdienst hat uns festgemacht. Dieser Priesterdienst hat uns verändert. Und wir haben einen Weg, wie immer auch, wie hoch der Standard Gottes ist, damit wir zum Thron kommen können. Wir haben einen Weg. Wir haben Christus als all diese wunderbaren Opfer und Feste bekommen. Und wir nehmen sie durch den Glauben ein. Lobt den Herrn. So wird der Herr uns vollenden. Und das Ergebnis wird sein, was Hebräer 13, Vers 20 und 21 sagt, der Gott des Friedens. Das Friedensopfer ist in der Mitte aller Opfer, weil das ist die Frucht. Ist es nicht beeindruckend, dass genau das Friedensopfer hier in Hebräer 13, 15 erwähnt wird? Dieses Lobopfer ist das Friedensopfer, weil dahin führt die Vollendung. Friede in Jerusalem. Die Stadt des Friedens muss natürlich einen festen Frieden haben. Unerschütterlicher Friede mit Gott und untereinander. Darum sagt er, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der ewige Bund kann uns vollenden. Amen. Der vollende uns in jedem guten Werk. Amen. Seinen Willen zu tun und schaffe in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Amen. Das können wir gemeinsam sagen, den Schluss. Ne? Dem sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lobt den Herrn. Der Herr hat uns eine Vision gegeben, der Herr hat uns einen Weg gegeben und der Herr hat uns den Glauben gegeben. Und damit können wir es alle schaffen. Gemeinsam lobt den Herrn. Die Gnade sei mit uns allen. Amen.
Vers 20 und 21 zusammen nochmal lesen.
Amen.